Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby und mit einer Premiere in diesem Podcast. Es ist das erste Mal, dass wir live aus einem gemeinsamen Raum, aus dem gleichen Raum aufnehmen. Hallo Oskar, schön, dass du vor Ort bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf, Marc. Ja, wir befinden uns im Headquarter hier von Bleu Blanc Rugby, mitten am Berliner Kudamm, ja, mit Blick über die Stadt, über die Gedächtniskirche. Ja, sehr schön hier bei Marc. Muss auch sagen, hat so ein bisschen Rugby-Museum-Vibes. Ein einziges Trikot fehlt nämlich, das von Castre. Also wenn jemand eins über hat, dann sagt Bescheid, schickt es rüber, weil sonst hat der Mann alles. Jedes Buch, jedes Trikot. Wenn du drei Buchempfehlungen abgeben solltest, Marc, welche wären das?
Oh, schwierig. Also ich finde tatsächlich Open Side von Sam Warburton finde ich ziemlich klasse. Ich finde auch das Buch von Paul O'Connell ziemlich gut. Es hat auch wenn beide nicht allzu viel mit französischem Rugby zu tun haben, in Fairness, fand ich es trotzdem sehr, sehr lesenswert. Sie gehen am Rande natürlich auf französischen Rugby ein, aber nicht allzu intensiv. Die Biografie Ted Ott von Guinoves, Hugo Mola wollte ich schon sagen, weißt du, sein Vorgänger, von Guinoves finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Ist natürlich einseitig, also man viele Vorwürfe, die es gibt ihm gegenüber, wie zum Beispiel, dass er sich bis zum Ende geweigert hätte, Videoanalysen zu machen oder ähnliches. Ja, sollte man jetzt nicht allzu tiefe Einblicke erwarten. Ansonsten mein All-Time-Favorite eigentlich, so als wenn ich eins raussuchen müsste, wäre Fringes von Ben Mercer, so rum. Ist der Bruder von Zach Mercer, der in Rouen gespielt hat. 3 Jahre, glaube ich. Und Entschuldigung, wir haben das Fenster hier ein bisschen offen, weil so kühl ist es nicht, aber man hört es vielleicht hin und wieder ein bisschen Lärm, aber ist, glaube ich, trotzdem die verträglichere Option. Es beschreibt das Feeling vom französischen Amateur-Rugby ziemlich gut. Also zumindest saß ich immer wieder da und dachte, ja, das habe ich genauso erlebt. Auch wenn ich natürlich am anderen Ende Frankreichs gespielt und gearbeitet habe, aber es fängt die Welt des französischen oder niederklassigeren französischen Rugbys wirklich perfekt ein. Also noch zu Fédéral 2-Zeiten fängt er an. Es ist eine sehr gute Beschreibung. Man merkt immer mal wieder, das Buch ist in Eigenregie erschienen. Man merkt, die Struktur des Buches ist nicht immer perfekt. Man merkt, da sind hier und da ein paar Satzbaufehler, hier und da ein paar Tippfehler. Gerade auch beim Hörbuch merkt man, wenn man das noch zusätzlich hört, merkt man auch immer mal wieder, dass er sich bei den Aussprachen nicht immer ganz einig ist, wie er es gerne hätte. Aber das ist dann vielleicht auch eine Sache, die mir mehr auffällt als anderen. Aber ja, das kann ich sehr empfehlen. Also wenn ich euch eins ans Herz legen würde, dann Fringes von Ben Mercer. Ist ein klasse Buch.
Was Französisch. Ich nehme mal an, ist auf Englisch zu erhalten oder nur
auf Französisch? Ist auf Englisch. Also ja. Ist auch hauptsächlich in erster Linie auf Englisch erschienen. Es gibt mittlerweile bestimmt eine französische Version, aber in erster Linie ist es auf Englisch erschienen.
Man muss auch als weiteres Highlight hervorheben, Marc hat nicht nur Trikots, sondern auch ein Buch mit über 1000 Trikots, die es in Frankreich jemals gab oder auf der gesamten Welt, sogar mit 2 deutschen Trikots. Also ja, jeder, der mal die Möglichkeit hat, hier bei Marc vorbeizuschauen, sollte das wirklich machen, denn hier gibt es einiges an Rugby-Geschichte zu finden. Rugby-Geschichte, zumindest auch deutsche, haben auch die Reinickendörfer Füchse geschrieben, oder?
Ja, heute offiziell. Ich will dir jetzt nichts vorwegnehmen. Aber seit heute ja eine Rugby-Abteilung in einem der größten Breitensportvereine Deutschlands. Nicht der einzige Breitensportverein in Berlin und Deutschland generell, die eine Rugby-Abteilung haben. Aber das ist schon keine kleine Sache. Viele wissen ja nicht, dass die Reinickendorfer Füchse über die Handballmannschaft hinaus tatsächlich auch ein ziemlich großer Breitensportverein sind. Aber ja, in der Zusammenarbeit mit den Raptors aus Oranienburg jetzt diese neue Rugby-Abteilung, ein weiterer Rugby-Verein in Berlin.
Warum spreche ich das an? Hat ja eigentlich gar nichts mit französischem Rugby zu tun, aber ich bin jetzt hier im Urlaub in Berlin und dann kommt man ja auch wieder so rum, schaut sich mal auch wieder mal ein Rugby-Spiel an, war heute zum Beispiel bei der U18 vom HRK gegen die Berlin United, also einfach eine Spielgemeinschaft aus allen Berliner Vereinen gegen alle Heidelberger Vereine. Und ja, Da habe ich mir so ein bisschen die News abgeholt aus dem deutschen Rugby. Ist ja auch immer wieder interessant zu sehen, was sich so entwickelt oder was sich vielleicht auch negativ entwickelt. Ne? Irgendwie, dass jetzt alle mit Spielgemeinschaften spielen, das war ja bei uns damals noch nicht so. War zumindest interessant zu sehen, auch das Level sich anzuschauen. Es gibt, denke ich, echt einige gute Spieler im deutschen Rugby. Und was natürlich auch einem als Berliner auffällt, dass gegenüber der Forke auf einmal aus Schrebergärten ein neues Wohnviertel wird. Also das war auch shocking für mich, weil kommst du nach 4 Jahren wieder, schaust das erste Mal an und auf einmal sind da Wolkenkratzer in die Luft gedonnert worden. Ja, ich weiß nicht, was sagst du dazu, Marc?
Ich meine, es ist natürlich irgendwie aus reinem purem Egoismus. Ich würde ganz gerne mal wieder einen Parkplatz finden. Das ist deutlich schwieriger geworden. Aber ja, es ist natürlich schon so, dass es für uns auch bedeutet, beziehungsweise für den Verein bedeutet, dass viele Dinge deutlich schwieriger geworden sind. Flutlichtanlagen zum Beispiel wird es dann wahrscheinlich nicht mehr geben an dieser Stelle. Und ich denke mal, das ist dann schon der Vorteil, wenn du da jetzt so einen Verein wie die Füchse hast, die eine ganze Menge Trainingsgelände haben und eine ganze Menge Trainingsflächen haben, man dort viel mehr rumschiften kann, als es vielleicht für andere Vereine der Fall ist, die keine eigenen Plätze haben oder vielleicht deutlich begrenztere Möglichkeiten haben. Also zum Beispiel gerade für den Winter, wo sich das Stadion Wilmersdorf ja allein 4 Fußballvereine, ein American Football Team und ja. Wir und ich glaube Hockey ist auch noch irgendwo mit bei. Das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher. Und das ist natürlich auch einfach ein klangvollerer Name. Ja, das muss man ja auch irgendwo sagen, dass die Reinickendorfer Füchse ja ein gewisses Renommee haben. Aber gut, das sage ich jetzt vielleicht auch, weil wir seit ein paar Jahren in Reinickendorf wohnen und meine Oma von hier kommt. Daher bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, damit dann auch, denke ich mal, der Newsblock zum deutschen Rugby zumindest vorbei. Fangen wir mit dem französischen Rugby an und einem dicken Minus von 17 Millionen Euro für den französischen Rugbyverband im Zuge der WM. Und das vor allen Dingen durch die Verluste im Hospitality-Bereich?
Ja, genau.
Erstmal, was ist das?
Also das sind ja die ganzen VIP-Pakete, die es so gab. Also es geht ja jetzt über die Tickets hinaus, sondern auch die ganzen Reisepakete, die Gruppenpakete, die Weinverkostungspakete. Und das hat World Rugby ja exklusiv gehabt, hat der französische Verband bzw. die dazugehörige GmbH von World Rugby für 85 Millionen Euro abgekauft und ein dickes Minus eingefahren für diese Hospitality-Touren und Pakete, die sie nicht losgeworden sind. Und darüber kommt das Hauptdefizit für den französischen Verband. Aber das sind nicht die einzigen Verluste, die sie machen. Das Campus-Programm, worüber Ausbildungsplätze und Weiterbildungsoptionen für junge Menschen im Rahmen der WM angeboten wurden, hat ein 15 Millionen Euro Defizit gemacht, was aber auch in aller Fairness zu erwarten war. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand damit gerechnet hat, mit Ausbildungsplätzen ein Plus zu machen. Es gibt 8 Millionen Euro, also jeweils 1 Million Euro, die an jedes austragende oder an jeden austragenden Ort gehen, an jede Stadt. 5 Millionen Euro, die in Amateurstrukturen investiert wurden, hauptsächlich Stadien und Trainingsgelände. Also zum Beispiel in der Nähe von Narbonne wurde beim Verein die Tribüne renoviert. Rennen, die Frauen haben neue GPS-Geräte bekommen. Das sind jetzt so gerade mal so 2 Projekte, die mir einfallen. Insgesamt, wenn man das alles zusammenrechnet, kommen wir auf ein Minus von 45 Millionen Euro für den Verband. Ist man sich sehr am Ärgern, weil gefühlt haben alle profitiert von dieser WM. Die Städte, die Vereine, die Ligue Nationale de Rugby, also der Ligaverband, die deutliche Zuschauerzunahmen haben und natürlich auch bei den TV-Geldern nochmal ordentlich zulegen können. Dazu kommen wir gleich, hat sicherlich auch noch andere Gründe. 850 Millionen Euro ungefähr laut Agentur A für die französische Gesamtwirtschaft als Plus an Steuereinnahmen.
Durch die Rugby-WM?
Ja, Steuereinnahmen und generell im Wirtschaftszuwachs. Alle haben profitiert, der französische Verband nicht. Minus 45 Millionen Euro ist schon eine Hausnummer, muss man sagen. Darf man sehr gespannt sein, wie das jetzt weitergeht, was das für Ticketverkäufe heißt, für Ticketkosten, was das heißt, was Trikotsponsoring angeht. und ob man sich dann in Zukunft, welcher Kompromiss dann gegangen wird, weil das ist ja natürlich auch zum Beispiel Stade de France, ist ein unglaublich teures Stadion und da muss man den Kompromiss finden, weil natürlich da passen die meisten Menschen rein. VIP-Bereiche sind im Stade de France sehr, sehr viel größer als in allen anderen großen Stadien Frankreichs. Auf der anderen Seite, wenn du Stadion nicht ausverkauft bekommst, gerade mit den VIP-Bereichen, wir haben es gesehen, kann das sehr, sehr teuer werden. Und dann die Frage eben, wird man die 15 de France vielleicht auch wieder vermehrt in kleineren Stadien sehen? Auf der anderen Seite ist das Stade de France ja dann auch sehr auf sehr darauf angewiesen, dass jemand zur Miete kommt, weil die großen Konzerte finden nicht mehr da statt. Die finden alle jetzt
in der Fonds-Arena, ne?
Ja, Taylor Swift zum Beispiel, die früher so eine Kandidatin gewesen wäre für Stade de France.
Aber verstehe ich gar nicht, weil Stade de France passen doch eigentlich viel, viel weniger rein als in Stade de France, oder?
Ja, aber ist für die Technik besser. Jetzt dieses Jahr ist sie natürlich nicht hingegangen wegen Olympischen Spielen. Ja. Das muss man ja auch sagen, dass dieses Jahr der Grund war, dass das Stade de France sich im Umbau befindet. Aber ja, es ist, schauen, jetzt stehen keine Großereignisse mehr an erstmal. Das Stadion steht zum Verkauf.
Das gehört aktuell der Stadt?
Es gibt aktuell eine Betreiberfirma, die dem Land Frankreich gehört. Oder dem französischen Staat gehört. Ja. Und die macht seit Eröffnung minus. Und entsprechend gab es immer wieder Fragen, wird die Miete erhöht, soll der Staat wirklich weiter dieses Stadion subventionieren? Fragen, die sich nicht geklärt haben, wir erinnern uns, wir haben in diesem Podcast auch mal drüber geredet, dass es wirklich wilde Vorschläge gab, dass zum Beispiel die FIFA dieses Stadion kaufen wollte oder die UEFA, einer von beiden. Und dort dann regelmäßig oder jedes Jahr das quasi zum Champions-League-Stadion machen wollte, Finalstadion. Es gab wirklich wilde Pläne, bis jetzt ist noch nichts offiziell. Aber das alles hängt natürlich ein bisschen mit dran. Vielleicht aber, um diese Diskussion ein bisschen abzukürzen, ist ja, du hast noch was du gerne ergänzen möchtest, würde ich mal in ein deutlich kleineres Stadion gehen. Nämlich den Parc des Sports de l'Amitié, ein wunderschönes Stadion, und zwar in Narbonne. Dort fand nämlich das Rugby-League-Finale zwischen Carcassonne und Albi statt. Wir haben darüber geredet, Carcassonne und Rugby-League, das Maß aller Dinge. Und auch das Finale der Liga, wie schon im Pokal, gegen Albi gewonnen mit 8:6, diesmal deutlich knapper. Aber auch dort dann jetzt diese Saison wieder ein Double-Sieg. Ich glaube, es ist der zweite in Folge. Ich glaube, davor sind sie nur Meister geworden. Und davor sind sie nicht Meister geworden. Und es lag daran, dass sie insolvent waren und sich neu gegründet hatten. Aber das Einzige, was sich geändert hat, war der Name. Von daher eigentlich eine lange Serie, die sie am Laufen haben. Ja, kommen wir wieder zu den größeren Summen. Und da macht es dann auch schon wieder viel mehr Spaß.
Richtig große Summe mit 700 Millionen, ne?
Ja. Eine spannende Summe, 696,8 Millionen Euro, um genau zu sein. Die Canapus bis 2032 an die Ligue Nationale de Rugby, den französischen Ligaverband, überweisen wird. Umgerechnet 128,7 Millionen Euro pro Saison. Die gehen immer direkt an die Top 14. 10,8 Millionen Euro pro Saison für die Rechte an der Pro D2. Bisher war es aber natürlich so, dass die Top 14 40% der TV-Gelder an die Pro D2 abgegeben haben. Und ich gehe mal davon aus, dass sich diese solidarische Aufteilung ein bisschen weiterziehen wird, weil das wäre natürlich sonst eine Sache, wo du sagst...
Ja, ich will ja schon fast Wettbewerbsverzerrung.
Ja.
Also, das, wenn man sich das anschaut, das ist ja dann 28 Mal, nee, was rede ich denn da?
Sehr viel mehr, in jedem Fall. Ich bin auch kein Mathe-Genie, aber sehr, sehr viel mehr.
Ja, 13 Mal so viel. Also.
Er hätte ja kein Aufsteiger mehr irgendeine Form der Chance, sich jemals in der Liga wieder zu... Von daher, es ist jetzt schon eine Stiere da, die weiter aufgeht, aber eben wird es ein wenig abgefedert zumindest. Wir haben es gerade schon mal angedeutet, es hat sicherlich mehrere Gründe, weshalb diese Summe zustande gekommen ist. Zuschauerzahlen, die sich sowohl im Stadion als auch vorm Fernsehen infolge der WM deutlich verbessert haben, sicherlich ein Faktor. Wir haben es gesehen, teilweise ein Plus von 14%, bei einzelnen Vereinen ja sogar 23% mehr, aber im Schnitt 14% mehr, was die Zuschauerzahlen im Fernsehen angeht. wobei bei einigen Vereinen, wie gesagt, im Stadion bis zu 23% mehr Zuschauer. Gerade in der zweiten Liga hat sich das echt, echt verbessert. Das ist ein Faktor, ein sicherlich nicht kleiner Faktor, aber ein Faktor. Der zweite Faktor ist, dass Granat Plus ein sehr großes Falling Out mit der LFP hatte, dem französischen Fußballligaverband, infolge des Saisonabbruchs in der ersten Corona-Saison. Und jetzt in Folge mit der nicht abgestimmten Reduzierung der Ligagröße, man ist ja von 20, man geht ja sowohl in der ersten, in der zweiten Liga, in der ersten ist man schon von 20 auf 18 Vereine runter und in der zweiten Liga verfolgt das jetzt. Das sind natürlich eine ganze Menge weniger Spieler, als ursprünglich vereinbart wurde. Mhm. Und da ist man auf sehr eisigem Fuße und wird entsprechend kein Fußball mehr übertragen oder zumindest keine Ligue 1 mehr und keine Ligue 2 mehr. Premier League wird, glaube ich, weiter da bleiben. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Das kannst du mir vielleicht sagen.
Doch, also ich habe ja auch Canal Plus abonniert. Da kannst du eigentlich alles gucken. Premier League, Bundesliga ist auch dabei, aber nur die erste leider. Hertha kann man sich nicht anschauen. Du hast erste Bundesliga, du hast die Serie A, du hast... Wenn ich mir mal ehrlich, die französische Liga schaut doch sowieso niemand im Fußball. Also komplett uninteressant.
Ich mache mir auch um die französische Liga, mache ich mir auch keine Gedanken, denn wir wissen ja alle, wem PSG gehört. Was viele nicht wissen, ist, dass dem gleichen Eigentümer auch beIN Sport gehört, ja. Was ja auch kein kleiner Pay-TV-Sender ist. Viele billigere Hotels vor allem haben ja sowieso eher beIN Sport als Canal Plus. Das heißt, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, falls ihr auf der Durchreise seid, könnt ihr immer noch sehen, wie PSG in den nächsten Jahren hoffentlich gegen Straßburg verliert.
Oder 6-0 gewinnt.
Oder 6-0 gewinnt.
Mit der B-Mannschaft.
ja, natürlich, ansonsten bleiben noch Formel 1 und MotoGP bleiben als große Ereignisse auch weiter bei Canal Plus. Also Sport bleibt dem französischen Publikum auch auf Canal Plus erhalten. Gibt ja auch Sinn, PayTV lebt aktuell vom Live-Sport, weil alles andere ist auf Netflix und Disney Plus. Wobei ich ja jetzt gelesen habe, dass Netflix ab nächstem Jahr auch irgendwelche NFL-Sachen übertragen soll. Also mal schauen, aber aktuell lebt PayTV
ja wirklich. Ich meine, selbst Netflix lebt ja von Sport, wenn man sich die ganzen Dokumentationen anschaut, die sie über Sport machen. Also das ist ja wirklich das, was aktuell Netflix pusht. Ne? Du hast Formel 1, du hast dieses Rise to Survive gehabt, dann hast du jetzt mit der Tour de France. Also es da auch eine super Doku-Serie gehabt, kommt bald in Vorbereitung auf die Tour de France sozusagen eine Dokumentation drauf, die Teams bei der Vorbereitung sozusagen begleitet. Und ich glaube, in der Haltungsbranche ist, glaube ich, der Sport aktuell das Maß aller Dinge.
Ja, ja. Von daher nicht überraschend, dass Canal Plus da echt Geld in die Hand nimmt, um den Rugby bei sich zu halten. Das ist für mich nicht mega überraschend. Und apropos Dinge bei sich zu halten... Eine Nachricht, die relativ frisch ist, von Freitag jetzt, glaube ich. Daher ganz gut, dass wir diese Woche so spät aufnehmen, weil sonst hätten wir weniger Spaß mit dieser Nachricht gehabt. Es gab in Montpellier eine vorgezogene Europawahl gefühlt. Von den 38 Spielern mit Profivertrag haben 35 Spieler votiert, direkt zu Herrn Mohamed Al-Trat zu gehen und sich bei ihm über die sportliche Leitung von Bernard Laporte und Patrice Collazot zu beschweren, haben vor Ort dann aber festgestellt, nicht nur, dass Bernard Laportes Job nicht in Gefahr ist, er wird sogar befördert, soll ab kommender Saison delegierter Präsident von Herrn Al-Trat werden, also das Tagesgeschäft des Präsidenten übernehmen, während Al-Trat sich mit zunehmendem Alter mehr und mehr aus der Rolle zurückziehen wird. Patrice Collazots Job ist wohl auch nicht in Gefahr, nach dem, was man hört. Allerdings hat mir eine betroffene Person erzählt, oder einer der Co-Trainer, der betroffen ist, kann ich jetzt vielleicht auch an der Stelle sagen, Christian Labi, dass er wohl das Bauernopfer dieser Situation werden wird. Aber ja, für die Spieler wird sich nicht viel ändern. Jetzt weiß ich auch nicht in Fairness, ob es wirklich eine Alternative zu Patrice Collazot auf dem Markt aktuell gibt. Ich glaube, das könnte ja das größte Problem sein, dass der Trainermarkt aktuell ein bisschen... Wobei, zumindest Laurent Labi, der aktuell Präsident von Racing ist, sehr unglücklich mit dieser Rolle ist und zwei Interviews für Trainerjobs hatte, unter anderem in Castres.
Echt?
Ja.
Wie, also, woher weißt du das?
Na, Kontakte. Also ich meine, es ist jetzt kein ich meine, wir haben es immer wieder gesagt, ich bin kein Journalist, aber ein paar Kontakte habe ich schon noch. Sie sind nicht mehr so zahlreich wie noch vor ein paar Jahren, aber ein paar Kontakte habe ich noch. Und
der zweite Verein?
Müsste ich jetzt gerade noch mal überlegen, aber ich glaube, es war Toulon. Also es müsste ich noch mal nachgucken, aber ich glaube, es war Toulon. Aber das ist jetzt ohne Gewehr, Castre, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es das war.
Würde mich auch nicht wundern, weil man hat es ja auch mal gehört, dass der Trainer von Oyonnax nach Castre gehen soll.
Ja.
Weil ich auch sagen muss, Jeremy macht meiner Meinung nach zumindest einen guten Job. Ich verstehe ja nicht, wieso man den rauswerfen soll. Ich glaube, er hat da schon alles eigentlich aus Castre rausgeholt, was man so rausholen soll. Aber gut, so ist ja halt der, das ist halt das Business halt, ne?
Ich meine, es ist Business auf der einen Seite, auf der anderen Seite ergibt es natürlich auch Sinn, zu sagen, du holst ihn zurück. Weil ich meine, er ist mit Castre sind sie Meister geworden. Dort haben sie ihre Karriere gestartet. Dort hatten sie ihren großen Durchbruch. Es ergibt aus dem Nostalgiefaktor schon Sinn. Und ich meine, Joel Abt ist ein guter Trainer. Wir sehen auch, was er in Oyonnax mit keinen so großen Mitteln gemacht hat. Auch er mit Castre Meister geworden, zwar nur als Co-Trainer, aber trotzdem, von daher würde das für mich irgendwo schon Sinn ergeben. Die Frage ist, also ich verstehe, dass er sagt, ihm fehlt die Arbeit auf dem Platz. Nur Bürojob ist nicht sein, das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite hat er, glaube ich, bei Racine einen ziemlich guten Job.
Sicherlich.
Ja, und das ist natürlich auch mal...
Auch in einer schönen Stadt.
Er hat sicherlich ein sehr schönes Büro, ein sehr schönes Haus, da kann man, glaube ich, nicht meckern. Ist natürlich das Castre eine sehr andere Welt. Einbruchsreichste Stadt Frankreichs. Aber gut, anderes Thema. Ist natürlich, ich verstehe es absolut, dass du sagst, dir liegt es nicht nur, einen Bürojob zu haben. Aber ob das der richtige Schritt ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob er sich von Stuart Lancaster vertrieben fühlt, der ja letzten Endes seinen Job übernommen hat. Oder ob er sich jetzt einfach überflüssig fühlt vielleicht auch.
Ja, oder einfach mal was Neues machen will. Was ich generell so zu diesem ganzen Trainerbusiness finde, oder was ich denke, ich glaube, manchmal sollte man, glaube ich, auch einfach mal mehr Risiko gehen und Leuten eine Chance geben, die man gar nicht so im Blick hat.
Ja.
Weil anders als im Fußball, wo du ja immer irgendwelche Namen kursieren hast, Friedhelm Funkel und Felix Magath, weißt du, die gibt's ja immer, immer auf dem Markt, ist der Rugby-Trainermarkt ja sogar ziemlich dünn. Und sobald eigentlich ein Trainer auf dem Markt ist, wird sofort einer rausgeworfen und der wird dann sofort geholt. Dann ist so eigentlich ein Karussell. Ja. Du hast immer die gleichen Trainer. Und ich glaube, da muss man sich, glaube ich, mehr trauen, auch als Verein. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, vielleicht auch mal gucken zu Vereinen, die wirklich gut gecoacht sind, die ein klares System haben, wo man auch sich überlegen könnte, ob man zum Beispiel mal einen Espoir-Trainer abwirbt von einer guten Mannschaft, ja, so einen U21-Trainer mal holt und einfach da einer neuen Generation an Trainern was ermöglicht. Ich glaube, nach allem, was ich gehört habe, ich habe ja auch ein paar Kontakte, dass das ein Pro de Deux-Club demnächst machen wird. Da ist Boris Borat im Gespräch, das ist ein Biarritz, den ich ja als U21-Trainer in Paris hatte. Und ja, ich glaube, das sind so Wege, wo gerade wenn Vereine sich neu strukturieren müssen, dass sie dann auch, sage ich mal, kreativ sein sollen, niemandem eine Chance geben sollen, ein neues Spielsystem zu implementieren, was vielleicht ein bisschen strikter ist als das, was wir so aktuell sehen. Aber ich glaube, es wird in Montpellier nicht der Fall werden.
Nee, ich glaube, also wie gesagt, Montpellier klingt ganz danach, als würde sich da nicht viel ändern zur kommenden Saison. Und da kann ich dich jetzt mal vielleicht als Spieler fragen, wenn du schon so unzufrieden bist, dass von 38 Spielern 35 sagen, es kann so nicht weitergehen, wir sind unzufrieden mit der Situation. Reicht da ein Bauernopfer?
Ich frage mich eher, warum da drei Spieler nicht mitgegangen sind. Was war denn deren Kalkül?
Also, ich glaube nicht, dass alle 35 Spieler vor der Tür standen. Ich glaube, sie haben gewählt und dann ist der Mannschafts, sind die Mannschaftsvertreter. Also sie haben ja nach dem Spiel gegen Toulouse haben sie in der Kabine diese Wahl abgehalten.
Ich habe auch einiges aus der Kabine gehört nach dem Spiel.
Ja.
Ist leider nicht für den Podcast.
Von daher, Ich weiß es letzten Endes nicht, möchte jetzt auch nicht sagen, also ich kann auch nicht sagen, wer die drei Spieler sind, das weiß ich nicht, ist mir letzten Endes auch egal. Die Frage für mich ist halt wirklich, kann man dann, wenn du sagst, du bist so unzufrieden, dass du diesen Schritt gehst, kannst du dann einfach sagen, ja gut, dann machen wir jetzt halt einfach weiter oder ist da irgendwas, ist ja dann die Unzufriedenheit so groß, wie jeden Tag zur Arbeit gehen zu müssen, wenn die Stimme Unzufriedenheit so groß ist, dass dann eigentlich.
Ich sage mal so, dass das jetzt passiert ist, müsste ich lügen, wenn ich sage, es wundert mich. Weil ich glaube, in Montpellier hast du ja nochmal viel, viel größere Stars als in Brief. Du hast ja absolute Weltstars und Spieler, die absolut wahrscheinlich so die zu den besten Top 5 ihrer Position in der Welt gehören, wenn wir an Podgita denken. Der Neuner, der Weltmeister ist. Wen gibt's noch in.
Juan Pinar.
Ja, Juan Pinar.
Nee, oh Gott, wie heißt er denn?
Der Achter, der englische Achter, Simmons,
Ja.
einer der besten Ballcarrier der Welt. Dann hast du nicht, Gabici ist jetzt ja in Toulon. Wer ist auf der 10 aktuell?
Louis Caronel.
Der in Stade Français nächstes Jahr erstmal schon ist, hat der 3 Jahre dann in Paris gesigned für ab nächster Saison. Und du hast also super, super krasse Spieler, extrem gute Spieler halt, ne? Ja, ob es ein Paul Willems ist, ob es einfach auch französische Nationalspieler sind, Louis Carbonell, etc., 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 ein Arthur Vincent. Und ich glaube, wenn du die in einer gewissen Art und Weise ansprichst, die einfach sehr verletzend ist und vielleicht auch das Ego verletzt, dann endet das nicht gut, dann kommt eben genau sowas raus.
Der Name, den wir gesucht haben, ist übrigens Kobus Reinach.
Ja, Kobus Reinach, ja.
Juan Pinar war auch mal in Montpellier, das ist jetzt schon ein, zwei Jahre her.
Den müsste er wahrscheinlich immer noch spielen, so wie ich ihn kenne.
Ja, ich glaube, ist er nicht noch.
Cheaters oder so.
Ja, stimmt, Cheaters.
43 oder sowas noch
Ja.
war, ja. Nee, aber was ich halt sagen will, ist, das überrascht mich nicht. Wobei man auch vielleicht sagen muss, ich gehe ganz stark davon aus, wir kommen nachher noch dazu, sie werden ja, das Match gewinnen. Die Barrage gegen denjenigen, der eben das Pro-D-Finale verlieren wird, das werden sie gewinnen, meiner Ansicht nach. Sie werden nicht absteigen. Und dann wollen wir doch mal nächste Saison gucken, wenn der gleiche Trainerstab da bleibt und wenn er dann auch seine erste Transferphase absolviert hat, was das Ergebnis ist. Aber ja, es scheint so, als seien die Spieler, die da sind, stand jetzt nicht wirklich happy.
Bin gespannt, zumindest für nächste Saison. Eine Vertragsverlängerung haben wir bis jetzt, Lenny
Stimmt. Auch ein neuer Verbinder aus Agen kommt.
Nucci. Ja. Überzeugt mich aber nicht so. Ich meine, wir werden sicherlich nochmal eine separate Folge machen, wo wir über die Transferbewegung ein bisschen reden. Und dann auch nochmal eine Saisonvorschau, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich kadertechnisch verbessert haben. Aber.
Und es zirkulieren ja auch ein paar wirklich international große Namen,
Ja.
die mit Montpellier in Verbindung gebracht werden.
Auf der anderen
So
Seite.
ziemlich jeder große Superstar, der auf dem Markt ist, wird mit Montpellier in Verbindung gebracht.
Ja, aber ich meine, letzten Endes ist es wie mit Bayern im Transfersommer. Es ist der eine Verein, bei dem alle wissen, die haben zu viel Geld. Und Cap Space vor allem auch. Ich meine, Toulouse hat auch nicht wenig Geld, aber kein Cap Space. Toulon ist ähnlich, da fehlt auch irgendwo. Wobei
Stade
Toulon ja
Français
schon.
ähnlich auch.
Ja. Toulon hat ja schon gut rekrutiert, kann man eigentlich nicht sagen. Also, das ist, läuft eigentlich ganz gut. Aber
Danny
ja.
Brennan jetzt ja auch.
Ja.
Aber dazu dann nochmal eine extra Folge, nehme ich stark an, ne?
Ja. Also da haben wir die letzten Jahre zumindest so gemacht. Ich würde mal sagen, dass wir das auch in diesem Jahr so machen. Ist eigentlich auch nicht die schlechteste Überleitung. Bei uns erreichen ja immer mal wieder jetzt einige Nachrichten und E-Mails. Ich bin hier über dieses Gerücht gestolpert. Was haltet ihr von Transfergerüchten? Könntet ihr mal darüber reden? Und es geht natürlich um ein Transfergerücht im Speziellen, was ja schon in Fairness hier auch in diesem Podcast immer wieder so ein bisschen durchgeschienen hat. Denn du wirst ja neue Farben tragen im kommenden Jahr.
Ja, also ich glaube, den Profi-Rugby auf jeden Fall erhalten. Und was man so liest, ist auf jeden Fall von nicht schlecht informierter Quelle. Und genau, meine Zeit ist vorbei. Ich wechsle nicht wirklich die Region, ja, aber es geht nach oben für mich, geht nach Clermont. Und genau, ich denke, dass das auch die nächsten Tage dann von Vereinsseite offiziell gemacht wird. Aber ja, das ist auf jeden Fall unterschrieben, der Vertrag. Und ja, nächste Saison geht es auf jeden Fall weiter.
Wir sind sehr gespannt. Ich
Kurz und knapp, ja.
drück auch die Daumen, dass es dann jetzt tatsächlich Champions Cup wird.
Ja, hoffentlich. Also, ich weiß nicht, die spielen ja aktuell. Nee, noch nicht.
Nee, noch nicht.
Noch
Noch
nicht.
nicht ganz.
Noch nicht ganz, ja.
Aber wir sind gespannt. Apropos Champions Cup. Wir hatten ja eins der
wahrscheinlich besten Finale aller Zeiten, oder?
Ich würde gerne sagen, dass ich das absolut genauso gesehen habe, aber ich habe es nicht gesehen. Ich stand,
Überraschung.
Ich stand vor der großen Tribüne am Dekra-Lausitz-Ring und habe mich von DTM-Autos zudröhnen lassen.
Mindestens genauso nice.
Ja. Also es ist natürlich schon so, dass ich sagen würde, das Champions Cup-Finale hätte ich schon gerne geguckt. Und wenn es um 21 Uhr stattgefunden hätte, wie französische Primetime ist, dann hätte ich vielleicht noch einen Weg gefunden. Aber um 15, 16 Uhr oder wann das war, das wäre schon schwierig geworden. Die Highlights waren in jedem Fall spektakulär. Das Squidge-Video lang und...
Wobei ich gerade sehe, du hast das Ergebnis, glaube ich, falsch herum, oder?
Ja, ich habe das Ergebnis falsch herum
aufgeschrieben. Hier steht nämlich, Lenster hat gewonnen. Das, das war aber nicht so.
Nee, das fände ich auch doof, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, 6 Sterne für Toulouse. Mehr als jedes Restaurant, jedes Hotel haben darf. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber es ist natürlich...
Es war ein verrücktes Spiel. Jack Willis, über 40 Tackles. Über 40 Tackles hat der Mann gemacht. Dupont, wie gut. Also das war unglaublich, unglaublich, was der gespielt hat. Also ich glaube, solche... Wobei man auch bei Jack Willis sagen muss, der hätte eigentlich nach 1 Minute 30 vom Feld geschickt werden müssen, wegen der roten Karte, hat dann Glück gehabt. Aber gut, hat dann... ja, wer auf dem Feld bleibt, hat recht. Ja. Arnold hat leider... Hat seine rote Karte bekommen, hat sich seine rote abgeholt, aber... Was ein Spiel in die Verlängerung, dann in der Verlängerung, beide Teams mit Karten, ein Hin und Her, Dupont, der in bestechender Form war, der durch Siebener nochmal besser geworden ist. Und ich habe heute sogar Colin getroffen, und mich mit ihm darüber unterhalten.
Jana.
Genau, Jana vom, ja. Vom ja, der Berliner auch, der auch für den DRV arbeitet. Und er hatte nur von den Werten Duponts geredet in der Beschleunigung. Und es gibt so, ja, also Durchschnittswerte für Spieler, sagt man so 1,5, sag ich mal, von seinem Körpergewicht sollte man bewegen bei bestimmten Übungen. Und Dupont macht halt 2 oder das Dreifache von seinem Körpergewicht. Und das ist halt so eine, gibt halt Übungen, wo man die Beschleunigung messen kann. Und das, wie unmenschlich das ist, das kann man gar nicht in Worte fassen. Das ist einfach ein Jahrhunderttalent. Und durch Siebener einfach nochmal besser geworden. Und das hat man, glaube ich, in dem Spiel einfach noch... Es war so offensichtlich, dass der einfach nochmal ein Level über allen ist. Für dich, Marc, die Frage, für dich der Beste aller Zeiten?
Ich finde immer so eine schwierige Frage.
Oder dieser Ära?
Dieser Ära in jedem Fall. Weil ansonsten finde ich... Ich meine, er ist definitiv der Beste aller Zeiten, aber das liegt daran, dass Rugby noch nicht mit Ära lange professionell ist. Und
stimmt, ja.
Er ist definitiv im Längen besser, als jeder Amateurspieler je war. Das liegt daran, dass er sein... Job ist und nicht.
Ich meine, das ist eine Nummer 9, die kann Prop ausheben, wegtragen, ja. Wegreißen, kann Tri-Serving Tackle gegen den fijianischen Winger machen, der im Fullspeed ankommt, kann einen Ruck stealen, kann. Das ist verrückt, er kann alles.
Es ist ja wirklich wild. Der Mann hatte die meisten Turnover auf dem Feld. Er hatte mehr Turnover als das ganze Leinster-Pack.
Wobei, und das ist auch nicht schlecht.
Wobei man vielleicht auch in Ferne sagen muss, dass Leinster auch einfach deutlich länger den Ball hatte. Also wir haben, die Statistik sagt, Toulouse hat über 100 Tackles mehr gemacht als Leinster, was für mich einfach heißt, dass Leinster sehr viel mehr im Angriff war. Ja. Von daher vielleicht auch das nochmal relativiert.
100 Tackles hat allesamt Jack Willis persönlich gemacht.
Ah ja, ich meine, er ist der zweitbeste Jackler in dieser Champions Cup-Saison.
Und das ist der Nummer 9. Und der Typ ist halt nicht besonders groß, aber dafür umso breiter, umso athletischer, wie der auch einfach... Das sieht man nochmal, jetzt krasser, wie er so Wege wählt, sag ich mal, zum Ruck, den Ball schnell zu machen. Und man merkt, was man halt gemerkt hat bei Leinster, die ganze Taktik war praktisch, Dupont aus dem Spiel zu nehmen. Das heißt, die haben sich immer über die Rucks gelehnt und dann, sobald er den Ball angehoben hat, auf den Arm gehauen. Was er auch erlaubt, das hat auch gut funktioniert. Aber sobald du halt dich auf Dupont konzentrierst und ihn aus dem Spiel nehmen willst, bindet das so viele Ressourcen, dass dann auf einmal die anderen Spieler brillieren. Und eigentlich eine geniale Idee vom Coaching-Staff von Leinster zu sagen, wir machen jedes Ruck langsam, wir lassen dem keinen Ball, wir wollen, dass er am Anfang schlechte Pässe spielt. Das hat anfangs auch gut funktioniert, aber ab dem Moment, wo Dupont das dann verstanden hat, Toulouse das verstanden hat und adjustiert hat, war die Taktik sozusagen geschlagen. Und es war eine super Taktik. Also ich wüsste auch nicht, wie ich irgendwie jetzt ein Champions-Cup-Finale vorbereitende und dann mir überlegen müsste, wie ich die Dupont stoppe. Also ich weiß gar nicht, ob es dafür ein Rezept gibt.
Nee, ist schon. Also man dachte ja eigentlich schon, dass Leinster so ein bisschen das Anti-Toulouse ist. Ja. ein Verein da oder ein Team, das unglaublich gut in den Phasen ist, unglaublich gut in den Rucks, unglaublich gut in den Gassen, die sie ja auch in den Gassen haben sie ja komplett dominiert, wenn ich es richtig gesehen habe. Eigentlich schon ein Team, das Toulouse oder dem Toulouse sehr gut liegen müsste. Jetzt, vor allem, weil Toulouse ja wirklich ein Team ist, die spielen ungerne Rucks, sie versuchen den Ball viel am Leben zu halten und dann aus diesem gebrochenen Feld heraus die Versuche zu legen, was ja auch geklappt hat. Aber es ist eine Sache, die Leinster eigentlich ziemlich gut kontern kann. Von daher war es für mich schon ein bisschen überraschend. Ich hatte mit einem anderen Ergebnis gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, solche Jahrhunderttalente, und meine Toulouse hat einige Jahrhunderttalente, ist schon, ja, ist also Dupont überschattet halt viel, überschattet sehr, sehr viel, aber...
Ich würde so weit gehen, dass Dupont jede Mannschaft in Frankreich zum Titelkandidaten machen würde. Ja. Du könntest ihn in jede Mannschaft stecken, sie würden sich qualifizieren, sie würden ein Halbfinale spielen.
Und ich bin ziemlich sicher. Für mich ist das, was so wirklich wild ist, wo du sagst, Frankreich ist ein Land, Frankreich hatte immer seine Probleme mit Zehnern, das hat sich mittlerweile ein bisschen sich gelöst, aber Frankreich hatte immer gute Neuner. Neun war die Paradeposition von Frankreich. Schon immer. Und auch wenn du jetzt in die Top 14 guckst, du hast wenige Teams, Po jetzt mal vielleicht ausgenommen, die...
Wo auch die, ein guter Neuner, aber kein Franzose.
Ja, aber ansonsten hast du wirklich, na gut, Caballo noch in La Rochelle. Du hast nicht viele ausländische Neuner in Frankreich. Und ich meine, selbst in Kobos Reinach, der Weltmeister, ist es in Montpellier zweite Wahl.
Ist ja auch schon 33. Ne?
Das ja. Dass du einen Neuner hast, der wirklich noch so eindeutig über allen anderen Neunern steht, ist schon...
Ich meine, du hast in Frankreich, hast du Serrain, du hast Nolan Le Guérec, du hast Baptiste Genot. Dann hast du natürlich Dupont, du hast Lucu, dann hast du, wie würdest du noch so in den Dunstkreis der Nationalmannschaft so zählen?
Kuyu, der aktuell der beste Tryscorer der Liga ist.
Ja, das macht dann schon mal 6. Und das wären jetzt die ersten 6, die uns nur einfallen würden, und Dupont ist wirklich einfach nochmal einfach besser.
Es ist wirklich wild, und es sind...
Und das sind Top-Spieler, alle sind gut, ne?
Alle sind gut, also wenn man jetzt mal vielleicht von Neuseeland absieht, welche Top 10 Nationalmannschaft würden die anderen nicht reinkommen?
Ja.
Das ist halt das, was so mega wild ist. Und trotzdem ein Dupont über allen anderen.
Ich könnte dir gar nicht sagen, wer zum Beispiel aktuell 9 in Australien spielt.
Keine Ahnung.
Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wahrscheinlich ein Le Guérec da starten würde.
Ja. Ja, definitiv. Also, es ist, ich meine auch ein. Antamak hat ein fantastisches Spiel. Jack Willis, hatten wir schon drüber geredet, mit einer der...
Paul Kost, auch noch eine Frage der Zeit, bis der die inzwischen Farben trägt.
Müsste eigentlich in diesem Sommer schon, oder? Fragst du dich, also meine Frau ist natürlich, ich denke mal, dass sie ja sich jetzt alle Mühe geben werden, den Antoine Frisch zu cappen, damit der wirklich gebunden ist, auch wenn er jetzt sowieso nach Toulon wechselt. Aber... Eigentlich müsste er diesen Sommer spielen.
Ich meine, du hast auf der Center-Position ja so viele Leute. Du hast Danty, du hast Moefana, du hast Deporter, du hast der aus Po, der junge Gaëtan. Du hast Paul Kost, du hast Frisch und du hast noch so viele mehr. Also ich glaube, zweiter Center, vor allen Dingen zweiter Center-Position ist so umkämpft in Frankreich wie noch nie. Ich glaube, erster Center-Position ist Danty immer noch der Gesetzte, weil Rugby am Ende des Tages halt immer noch ist, wir müssen Kollision gewinnen. Und wenn du halt einen Bandiaki hast, dann... Da stelle ich halt einfach lieber einen Danty dem gegenüber, als halt einen Paul Kost oder so. Aber Danty wird auch nicht mehr jünger, und so einen wirklich Cousteau ersten Center gibt es, glaube ich, in Frankreich nach Danty gar nicht, oder?
Nö. Hat sich ein bisschen gelegt, aber ich finde auch generell im Rugby hat sich ein bisschen gelegt. Also ich meine, du hattest ja auch in anderen Ländern so ein, ob man auch Wales haben keinen Jamie Roberts mehr. Manu Tuilagi ist auch ein Auslaufmodell. Ich bin gespannt, wie er sich nächste Saison in Bayonne schlägt. Aber auch das ist ja ein Auslaufmodell.
Wobei man mal sagen muss, die Südafrikaner haben so zwei Weltmeisterschaften gewonnen. Einfach härter sein.
Ja, sicherlich.
Physischer.
Sicherlich. Aber ja, es wirkt den aktuellen Trends irgendwie gefühlt ein bisschen entgegen. Aber ich bin gespannt. Aber... Ja, nicht die einzigen Playoff-Spiele, die wir hatten.
Die wirklich wichtigen kommen nämlich jetzt.
Ich meine, ich finde es immer ein bisschen... Über Champions Cup haben viele schon geredet.
Ja.
Dafür sind wir in Fairness auch ein bisschen spät dran, aber das ist nun mal so, es ist, wie es ist. Von daher, stattdessen können wir es ja hier vor Ort machen, was ja, also für mich zumindest auch sehr, sehr schön ist.
Warum stütze ich mich an?
Pro de deux, über die können wir reden. Über die hat auf Deutsch noch keiner geredet. Und vor allem...
Wo man das erste Spiel eigentlich gar nicht bereden muss. Also wenn ich mir mal den Score vor Augen führe.
Ja, es war Grenoble gegen Dax. Maxim Oldmann hat durchgespielt auf der 11, glaube ich, oder auf der 14, bin mir nicht ganz sicher. 14, glaube ich, hat durchgespielt. Ja, 58-10 am Ende, das erwartete Ergebnis, dass Dax überhaupt reingeschafft hat, als erster Aufsteiger überhaupt in die Playoffs direkt gekommen, ist natürlich sehr, sehr schade, dass es nicht spannend war, aber ich glaube, für das, was Dax Saison war, ist das vollkommen in Ordnung.
Ja, ich glaube, das war nur Bonus, oder? Gesundheit.
Verzeihung. Ja, es war ein Bonusspiel, mit dem keiner gerechnet hat. Dafür ist das vollkommen in Ordnung. Also ist natürlich für Grenoble sehr gut, dass sie dieses einfache Spiel hat im Gegensatz zu vielen anderen. Oder zu den anderen, ja, körperlich natürlich hat ein bisschen frischer ins Halbfinale gegangen. Wozu wir gleich noch kommen werden. Ansonsten für euch natürlich, Bizet-Brief, das 33-31. Fast ja auch ein kleines bisschen Bonusspiel, mit dem keiner mehr gerechnet hatte.
Ja, auf jeden Fall. Was heißt keiner mehr gerechnet? Ich glaube, wir haben natürlich schon dran geglaubt als Team, aber sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn hätte jemand vor 5 Wochen gefragt und wer steht in den Playoff, hätte dann Leute auf Brief ihr Geld gesetzt. Ich glaube nicht. Aber gut, wir sind hingefahren, wir haben auch ein gutes Spiel gemacht, aber auswärts, glaube ich, auch war ausverkauft im Bizet, 16.000, 17.000 so oder noch mehr.
Ja, nicht ganz den Zuschauerrekord eingestellt, aber man war nah dran. Also es haben irgendwie 50 oder so für den Rekord gefehlt.
War auf jeden Fall eine gute Stimmung, es war eine Arena. Hat halt nicht gereicht und was schade ist, weil wir eigentlich so die Standardsituation dominiert haben, Gedränge dominiert haben, Gäste dominiert haben und das Gedränge wirklich richtig dominiert haben. Also es war richtig krass. Für jeden, der da so ein bisschen Gedränge-Fetischist ist, kann sich das gerne mal anhören. Der wird sich auf jeden Fall freuen oder jeden Prop. Aber es hat am Ende nicht geholfen, weil Bizet einfach mit viel Spielspaß dabei war, den Ball am Leben hat laufen gelassen und dann halt am Ende einen guten Versuch gelegt hat. Ich glaube, 3 Minuten nach der Sirene, so ja. Um den Dreh. Es ist natürlich schade, ne? Und dann war es vorbei. Dann ist es vorbei und dann praktisch in einer Sekunde auf die andere kannst du in Urlaub fahren, mehr oder weniger, ne? Und dann für uns als Spieler ist das dann halt so, da kam erstmal dann gar nichts und dann kam am Montag dann die SMS, ja, ihr seid jetzt im Urlaub. Seid jetzt im Urlaub und das war's. Und dann haben wir noch was als Team dann gemeinsam gemacht, haben wir nochmal gegrillt am Montag dann, nochmal so ein großes Barbecue. Und der eine oder andere ist dann sicherlich auch nochmal briefunsicher machen gegangen, ja. Wobei am Montag tatsächlich auch nicht so viel offen ist, oder man zumindest alleine dann da war. Aber gut. Und dann ist es vorbei. Und dann ist es vorbei und nächste Saison startet man wieder von null. Und das ist halt, so nah liegt das beieinander. Hätten wir das Spiel gewonnen, wäre ich jetzt vielleicht noch ein Brief. Und nicht ja. Hier bei dir. Aber gut.
Es ist ja wirklich wild, diesen Saisonabschluss, dieses Ende immer so auf Abruf zu haben.
Ja. Vor allem, du kannst ja auch nichts planen, ne? Also, du weißt ja nicht, entweder wenn du gewinnst, spielst du nur eine Woche. Und wenn du nicht gewinnst, dann kannst du ja. Gehen.
Auf einer persönlichen Note habe ich mich natürlich schon sehr für Anson Kinsey gefreut, der den Versuch am Ende gelegt hat, auch jemand, den ich aus Nambonne noch gut kenne, der sich echt verdient hat, der aktuell ja sich natürlich dem Ende seiner Karriere entgegenneigt, aber sicherlich die Hochform seiner Karriere spielt.
Wie alt ist er jetzt?
U31, 32. Er hat sich halt so ein bisschen, er ist damals ja aus einer, es kommt aus Béziers, ist nach Narbonne gewechselt, hat bei uns den Durchbruch geschafft und ist dann von dort aus zusammen mit Benoît Jasmin zu
Castres, oder?
Zu Grenoble erst. Und von Grenoble aus zu Castres. Oder war es andersrum? Nee, er ist erst zu Grenoble, dann zu Castres. Und hat sich in Castres nicht durchsetzen können. Gab eine Situation, der sich halt auch keine Gefallen getan hat, hat sein Rugby in der Bonne von Justin Harrison gelernt, der dafür bekannt ist, auf dem Feld ein ziemliches Arschloch zu sein. Er gleicht es dafür aus, dass er abseits des Feldes auch ein ziemliches Arschloch ist. Aber ja, hat sich da die falschen Dinge abgeguckt. Hier mal ein Finger im Auge, da mal eine unnötige Beleidigung, rote Karten abgeholt, Sperren abgeholt, die einfach auch lange Sperren abgeholt. Im Champions Cup zum Beispiel für Castre. Ja, war er ja wirklich 14, 15 Wochen für Eye-Gouging gesperrt.
Für Eye?
Ja, ja. Und ich habe es damals im Podcast gesagt, er hat von den falschen Leuten da Empfehlungen entgegengenommen. Das ist nicht das, was er ist. Er soll nicht darüber definiert werden. Und ist dann ja zur Provence Rugby gewechselt.
Auch viel gespielt in Provence, ne?
Ja, ja. In Provence war er auch Starter und ist dann jetzt wieder zurück nach BC und spielt aktuell wirklich den besten Rugby seines Lebens. Und
echt gut gespielt, ja.
Ich gönne ihm das von Herzen, dass er sich jetzt so durchsetzt und jetzt so seine Karriere macht und am Ende nochmal bei seinem Heimatverein nochmal wirklich nochmal zeigen kann, was er kann und wer er ist, und das freut mich auf einer persönlichen Ebene wirklich sehr. Das, weil sonst hätte ich schon das Gefühl gehabt, dass er aus seinen Fähigkeiten nicht das Maximum rausholt. Das wäre schade gewesen. Aber gut, das vielleicht als persönliche Note am Rande. Bis ins Finale sind sie natürlich nicht gekommen. Halbfinalspiele jetzt am Samstag, wo wir aufnehmen, natürlich schon durch. Donnerstag und Freitag haben sie gespielt. Mit einem überraschenden Ergebnis und einer, ja, im Großen und Ganzen erwarteten Partie. Fangen wir vielleicht mal mit Van an, die gegen BC, ja, 27-21 gewonnen haben. Das war das erwartete Ergebnis, würde ich sagen. Enger, als es hätte sein müssen.
Also, ich denke, man muss vorne wegnehmen, wie verrückt die bretonischen Rugby-Fans sind. Ja. Ich glaube nicht, das ist die 27. Heimspiel ausverkauft, sowas in die Richtung. Verrückt. Und ich glaube auch irgendwie so in 13 Minuten oder sowas haben sie es wieder ausverkauft. Also, das durften sie nicht verlieren, das Spiel. Und ich glaube, waren auch jetzt zum ersten Mal im Finale einer Pro Idee.
Sind jetzt das vierte Halbfinale war es und das erste Mal jetzt im Finale.
Haben ja den Fluch jetzt gebrochen, ne? Haben ja das ein oder andere Mal noch verloren.
Das berüchtigte Spiel gegen Biarritz, wo sie unter der Saison noch fast den Punkterekord geschlagen hätten, wenn nicht Perpignan noch ein paar Punkte mehr geholt hätte im gleichen Jahr. Aber die hatten ja beide 20, 30 Punkte mehr als alle anderen. Und dann ja im Halbfinale mit der Sirene noch von Biarritz geschlagen. Das war ja wirklich, wirklich bitter. Wobei, wir haben es auch damals gesagt, es wäre zu früh gewesen. Der Verein wäre nicht bereit für den Aufstieg gewesen. Aber es war natürlich trotzdem sehr, sehr bitter. Und jetzt das erste Mal im Finale in Toulouse. Gehen sie sicherlich nicht als Favorit rein. Aber auch wenn sie nicht aufsteigen, ist es natürlich diese Saison, was Sponsorensuche angeht, was das Budget fürs kommende Jahr angeht, eine fantastische Entwicklung. Und Rugby hat in Van komischerweise schon immer gut funktioniert. Also vor allem auch wenn du es vergleichst mit den Zuschauerzahlen, die der Fußballverein in der zweiten Liga hatte. Das war ja im gleichen Stadion, auf dem gleichen Niveau, hatten die ja nur 1.500, 2.000 Zuschauer. Und Van hat ja von Anfang an 6-7 gehabt. Und jetzt sind sie bei fast 12. Das war schon eine spektakuläre Entwicklung. Und auch jetzt, wir haben letzte oder vorletzte Woche schon drüber gesprochen, dass eigentlich der Aufstieg ein bisschen zu früh ist, weil der Unterbau eigentlich noch nicht ganz da ist, wo er sein müsste. Aber ich würde es ihnen schon sehr, sehr gönnen. Allein schon, weil ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir ein neues Team in der Top 14 hatten, das war 2000, wann war das? 13, 14 mit Oyonnax. Es ist halt schon ewig her, dass wir mal ein paar neue Gesichter gesehen haben, und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es entweder Van oder Provence Rugby wird. Daraus wird jetzt erstmal nichts, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Erik Marx hat in beiden Spielen nicht gespielt. Das noch am Rande dazu.
Wer aber gespielt hat, ist Julius, hat gespielt, hat von der 32. bis zur 70. Minute im Halbfinale von Provence gegen Grenoble gespielt. Provence zu Hause, ja, eigentlich eine Überraschung verloren mit 22-23 gegen Grenoble. Und Grenoble, die sich jetzt eigentlich für mich zum Favoriten des Aufstiegs erklärt haben, weil du musst überlegen, die sind mit minus 12 Punkten in die Saison gestartet, haben sich qualifiziert, locker haben die sich qualifiziert. haben ihren Trainer gekickt, haben gesagt, okay, wir schmeißen dich raus, haben dann alles gewonnen, was es zu gewinnen gab und stehen jetzt im Finale.
Siebter Sieg in Folge, achter Sieg in Folge, den sie jetzt hingelegt haben. Also.
Also, ich sehe nicht, vor allen Dingen auch mit dem großen Stadion und sowas, ja wirklich auch den Unterbau für die Top 14. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch ausverkauft sein wird. Und sagt niemals nie, wann kann das Spiel natürlich gewinnen, aber Grenoble echt gutes Rugby gespielt, weil es, du, so auswärts zu gewinnen im Halbfinale, das ist nicht einfach.
Sam Davis auch auf der
Top 10er.
10, der ist ja, also wirklich eine spektakuläre Leistung, die er da hingelegt hat. Top-Kicker der Saison in der Pro de Deux, der ja auch noch gar nicht so alt ist, also der ist noch vergleichsweise jung, 24 oder so.
Ist ein Waliser, oder?
Ist Waliser, ja. Der kam von den Ospreys oder von den
Er
Blues.
ist halt ein super Signing gewesen, ne? Dass
Ja.
man sich da so einen jungen, talentierten Zehner holt, wahrscheinlich auch gar nicht so teuer gewesen sein wird.
Nee, vor allem, ich glaube, der war sogar zu dem Zeitpunkt schon Nationalspieler. Müsste ich jetzt mal nachgucken. Aber ich glaube, der war schon Nationalspieler. Und sagt halt natürlich auch ein bisschen was über
Ah, ist 30.
als
30
30.
schon.
Okay, dann nehme ich zumindest den Teil zurück. Ja, na gut, achtfacher Nationalspieler ist natürlich nicht die ganze Summe, aber ist
Erfahrener Top-10er und der spielt, der regiert ein echt gutes Spiel, also super, super Spiel, ne?
ja, also definitiv
Auch von
der.
den Dragons gekommen und also das ist da, der wird nicht teuer gewesen sein. Also das ist gut.
Also zumindest lag ich nicht hundertprozentig falsch. Er kam zwar von den Dragons, hat aber 150 Spiele für die Ospreys gemacht. Also zumindest lag ich nicht hundertprozentig falsch, auch wenn es nicht mehr ganz zeitlich akkurat war. Aber ja, tolle, tolle Leistung. Grenoble geht definitiv nächste Woche als Favorit ins Finale. Und ich würde mir aber trotzdem, und ich weiß, ich sollte nicht, was Narbonne mal abgesehen, nicht ganz so subjektiv sein, aber ich würde mir schon einen Sieg von Vannes wünschen. Hätte ich sehr viel Lust drauf. Grenoble catchen mich irgendwie nicht, auch wenn sie oder wenn sie echt gut spielen, aber irgendwie ein Verein, der mich nicht mitreißt. Irgendwie ist das nicht so. Vielleicht weil es auch einfach zu viel Drama in den letzten Jahren war. Weiß ich nicht. Ich würde mir Vannes echt wünschen.
Was auf jeden Fall feststeht, glaube ich, dass Montpellier die Klasse halten wird. Ich sehe keins der beiden Teams, ja, die Montpellier schlagen werden. Auch nicht wann, auch nicht wann. Ich glaube, wann
Also
das.
vor allem nicht wann, also ich glaube, wenn eins der beiden Teams in
Eher
der Relegation
Grenoble.
gewinnt, eher genau, vor allem, sie haben ja vom letzten Jahr die Erfahrung,
Stimmt, ja.
da sind sie ja gegen Perpignan in aller Fairness echt untergegangen. Ich würde hoffen, dass sie daraus ein paar Dinge mitgenommen haben. Vor allem, vielleicht auch, weil sich dann deutlich mehr. Grenoble hat einige Erfahrungen in der Relegation. Hatten das allererste Relegationsspiel, haben sie gespielt.
Gegen.
Oh, dann müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Vielleicht war es sogar Perpignan. Top 14 Access Match. Müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Gibt's ja noch nicht so lange. 2018 war das erste, hat Grenoble gegen Oyonnax gewonnen. 47-22. Danach das Jahr die Relegation in Brive verloren. Und 23 zu Hause gegen Perpignan verloren.
Das sind natürlich nicht so ein gutes Omen, ne?
Aber ich würde hoffen, dass sie was daraus genommen haben. Ich meine, 2019 kamen sie als Top 14 Vorletzter nach Brive in die Relegation. Und bei den Zweitliga-Relegationen sind sie ja 50-50, ne? Also.
Stimmt, ja, stimmt.
Und Perpignan ist natürlich auch anders als Montpellier. Perpignan ist nach Grenoble mit 5.000, 6.000 Fans gefahren. Das war schon eine ganze, ganze Menge. Und Montpellier
Wird
hat
wohl
gar
nicht
nicht so.
passieren, ja.
Die haben bei Heimspielen nicht so viele eigene Fans. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber. Oder ein bisschen polemisch, aber. Ist dann natürlich schon ein Unterschied. Und ich glaube, das kann dann auch ein Unterschied machen. Aber das bleibt dann vielleicht abzuwarten, wie es wird. Aber gut. Finale, wie gesagt, waren Grenoble.
Und was auf jeden Fall auch feststeht, dass das größte Budget nicht gleich die beste Platzierung im sportlichen Wettbewerb ja, heißt, wir haben es ja letzte Folge schon angeschnitten. Wenn man sich die Budgets anschaut, die Finalisten Grenoble ja nur in Anführungszeichen mit 13 Millionen knapp, sind damit auf dem vierten Platz. Und wann tatsächlich, wo sind denn wann? Auf dem zweiten tatsächlich mit 12 Millionen.
Ja, also wobei, also ich werde hier an dieser Stelle nochmal kurz einwerfen, Budget ist in dem Fall das Operating Budget. Also das, was
Gehälter.
Sie nicht nur, also alles von Reisekosten, okay, über Stadionmiete, über alles drum und dran, Trainergehälter, Hotelkosten, Personal, alles zählt damit rein. Was ich zum Beispiel jetzt mal anmerkend bei Agen vor allem mit reinziehen würde, die ja jetzt die Stadion neu gemacht haben, das wird da sicherlich ein Faktor sein, dass da immer noch irgendwelche Kredite mit drin sind oder eben die höheren Instandhaltungskosten für das neue Stadion. Agen 13. geworden in der Liga mit 14 Millionen Euro, das zweitgrößte Budget der Liga, die ja in Fairness auch einige größere Namen hatten, die hatten keinen schlechten Kader. Richard Barrington zum Beispiel, ja, von den Saracens gekommen. Der Zehner von Racing, auch wenn er in Racing nicht viel gespielt hat. Ich müsste jetzt sein Name, ich weiß nur noch, der Ex-Freund von Charlene Woodley. Sein Name kann ich mir mal nicht merken. Und ein Deutscher spielt da, das wusste ich nicht. Das müssen wir gleich nochmal gucken.
Das sind zwei, drei, ein Junge.
Den kenne ich, Ben Wola Wola natürlich, heißt er.
Wie viele Spiele hat er gemacht?
Diese Saison, Ben Wola Wola, oder meintest du?
Ben Wola Wola.
Mal gucken, hat eigentlich eine ganze Menge gespielt. 21 Spiele, 11 gestartet.
5 Versuche.
Aber er hat schon enttäuscht. Ben Nering, bei den Espoirs kannte ich ehrlich gesagt noch nicht, hatte ich nicht mitbekommen. Ich werde es mir mal merken und gucken, dass wir das für die nächste Saison, was sich das entwickelt. Montauban mit 10 Millionen Euro eigentlich auch gar nicht so schlecht auf dem Relegationsplatz gelandet, auch wenn man da natürlich sagen muss, auch dort gerade die neuen VIP-Logen, auch wenn sie nicht viel gekostet haben, werden ein bisschen was wird's gekostet haben. Ansonsten natürlich die große Überraschung, DAX auf dem fünften Platz, 1 Million Euro pro Tabellenplatz, 5 Millionen Euro zusammen mit Aurillac, das kleinste Budget.
Und direkt hinter DAX auf dem sechsten Tabellenplatz, aber mit einem Budget von 15, 16 Millionen Euro Brief.
Ja, also es ist schon nur nochmal im Vergleich, wie groß diese Leistung von DAX war, also das ist...
Wobei man auch sagen muss, dass bei uns nicht das gleiche Budget war wie in der Top 14. Also viele Jungs haben natürlich auch weniger verdient, deutlich weniger, weil du halt einfach die Fernseheinnahmen nicht hast, zumindest nicht in dem Maße. Aber unser Trainer hat es ja auch nochmal am Ende der Saison gesagt, die Saison ist eine Verschwendung, weil mit den Ressourcen, mit der Infrastruktur musst du besser abschneiden.
Also es sind halt auch wirklich 2-3 Millionen mehr als alle anderen Vereine.
Also wir sind deutlich an der Spitze.
Ja. Von daher ist das natürlich immer so eine Sache, ne? Ja, Aix-en-Provence mit seinen 13 Millionen Euro ist sicherlich da, wo sie hingehören. Das zweitgrößte Budget, wenn auch knapp, ne? Wann hat 12? Nevers hat 12,5. Agen 14, gut, das ist noch am Rande, ne? Aber ansonsten ist die Hälfte der Vereine vom Millionenbudget her nicht zweistellig. Und ja, das ist dann natürlich schon eine Sache, die man dann im Blick behalten muss. Wie gesagt, alle Zahlen mal so ein bisschen mit
Vorsicht zu genießen.
Mit Vorsicht zu genießen, aber es ist ein gutes Indiz. Und
was aber auch ein gutes Indiz dafür ist, wie teuer es eigentlich ist, so eine Saison zu finanzieren in der National. Das heißt also, wenn wir hier von 5 Millionen reden, ich glaube, Bourgoin hat irgendwie auch ein Budget von 8 Millionen, glaube ich, sogar in der National oder so.
Ja, 6,8 oder irgendwie
so. Ja, irgendwie so, also...
Hatten aber auch mit Abstand das Größte.
Ja, nee, weil ich habe nämlich auch mal von Freunden gehört, die jetzt in der Federal spielen oder sowas, die haben teilweise Vereine wie Thül oder sowas, oder die wirklich jetzt nicht bekannt sind, teilweise auch ein Budget von 1 Million.
Wir hatten damals in der Federal Trois, was damals noch die 5. Liga war, hatten wir auch ein Budget von 2-3 Millionen Euro. Und das waren hauptsächlich Reisekosten.
Ja.
Also es gab keine Gehälter, aber dafür wurden halt immer mal wieder auch Trainer von Perpignan oder so reingeholt, die unterstützt haben. Daher ist, ja, aber die Saison ist echt teuer und gerade die Reisekosten für, wenn man jetzt vor allem auch tiefer geht auf F1-Niveau oder F2, wo dann tatsächlich auch die erste und zweite Mannschaft zusammen meistens reisen und du dann auf einmal wirklich für 50, 60 Leute einen Bus brauchst, vielleicht sogar ein Hotel.
Staff, Verpflegung.
Es summiert sich dann schon schnell über die ganze Saison und das ist dann, ja, es ist dann schon eine Menge. Das ist schon eine Menge. Apropos
National A, sind ja schon in der Ruhepause.
Sind in der Ruhepause, das über die Enttäuschung, die das Relegationsspiel ist, das kommt nämlich erst jetzt am Sonntag, Narbonne zu Hause gegen Montauban vor einem neuen Zuschauerrekordstand jetzt. Man hat sogar die Stehplätze geöffnet. Ich weiß nicht mal, wann das letzte Mal passiert ist. Das ist schon ewig her. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft, auch wenn ich mir keine großen Chancen ausrechne. Muss man mal abwarten. Haben wir schon Narbonne in jedem Fall.
Ich sag mal so, ich rechne mir auch keine großen Chancen für Narbonne aus.
Nö. Aber in jedem Fall für gut nächste
Saison. Und das sage ich, obwohl Marc hier neben mir im Narbonne-T-Shirt sitzt und hinter mir bestimmt 15 Bälle mit Narbonne-Logos bedruckt sind.
Sie haben schon mal gut vorgesorgt. Also zum Beispiel Greg Fichten kommt aus Montpellier zurück.
Stimmt. Ja, generell, ich habe gesehen, Samuel Mfodi aus Perpignan kommt. Dann noch einer aus Perpignan? Also ja. Einige schon.
Narbonne haben sich gut
aufgestellt. So halb offiziell, zumindest unter Vertrag.
Es ist, sie haben sich gut aufgestellt. Auch wenn es eine Drittligasaison wird, sind sie gut aufgestellt und ich bin mir sicher, dass sie auch nächstes Jahr wieder in die Playoffs kommen. Aber schöner wäre natürlich trotzdem ein Aufstieg. Wir sind gespannt. Außerdem bin ich, muss ich auch ganz
offen sagen. Nur nochmal, um die Duelle der Budgets zu sagen, Montauban mit 10 Millionen und Narbonne wahrscheinlich mit 5 oder 3 oder 4 oder so, ne?
Ja. Ungefähr.
Also ich weiß nicht, was die Buchmacher sagen, aber ich glaube, Quote für Narbonne wird sprengen.
Es sind schon, also allein, ne, wenn wir jetzt mal die neuen TV-Verträge vergleichen, 10,8 Millionen Euro pro Saison für die Pro de Deux, 0 Euro für die National, ist schon... Eher
ein Minusgeschäft, wenn man noch einen eigenen Facebook-Stream auch irgendwie aufmachen muss.
Ja, von daher, ja, das ist dann natürlich schon ein Duell zweier Welten, da muss man schauen, aber... Ich muss auch ganz offen sagen, ich bin einfach neugierig, wie es in Montauban weitergeht, wenn sie absteigen.
Ey, ich habe schon Stimmen gehört, prominente Stimmen, die haben gesagt, Narbonne wird gewinnen. Also, ich glaube nicht dran, aber ich habe schon... AP hat es gesagt. Ja, er hat das gesagt, ja. Mal gucken.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Infrastruktur kann auch nicht so schlecht sein. Stade Français ja jetzt am Wochenende... Die Vorbereitung auf das Spiel, weiß gar nicht, wo sie spielen.
Toulon, glaube ich.
Nee.
Nee, ich spiele am Sonntag.
Castra, vielleicht. Vorbereitung in Gorisson und Narbonne. Haben dort in den Stadien trainiert. Bin sehr gespannt. Gespannt sein dürfen wir auch auf die neue Saison der National 2, denn mit den Halbfinals der Fédérale 1, vielleicht gucken wir noch einmal kurz auf die Ergebnisse. Wenn wir nicht einfach nur die Zahlen sagen, dort waren ja die Viertelfinal-Rückspiele und mit den Halbfinalteilnehmern stehen dann eben auch die Aufsteiger in die National 2 fest. Und im Viertelfinale hat sich Moléon gegen Le Jourdain durchgesetzt, Orléans gegen Chartres, Nantes gegen Saint-Sulpice-sur-Lèze und Genf gegen Issoire. Meine Nantes haben einen prominenten Trainer zumindest mit den Bergamotto, heißen sie so rum. Die beiden Brüder, einer Flanker, einer Neun. Muss ich jetzt mal gucken, wie heißen die denn? Bergamasco, so heißen sie. Der eine von den beiden Bergamascos als Trainer. Ja, auch ein WM-Standort, der durchaus davon profitieren kann. Orléans ja schon seit Jahren ambitioniert, sehe ich allerdings auch nicht, auch wenn sie ja in dem Fußballstadion durchaus ein großes Publikum haben, könnten allerdings, der Fußballverein tritt auch seit 5, 6 Jahren in der National auf der Stelle, scheinen nicht unbedingt eine große Sportstadt zu sein. Mollion ist natürlich so ein bisschen Herzensaufsteiger. Einer der großen Traditionsvereine Frankreichs, Ausbildungsverein von Camille Lopez tatsächlich. Bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Mollion, ja, oder damals Mollion gegen Pau zum Beispiel. Eines der ganz großen Duelle der Tage, wo Rugby noch nicht Rugby hieß. Die Basken gegen Bernay, das war aber so dieses große Thema. Sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und Genf natürlich so ein bisschen das große Projekt der letzten Jahre gewesen. Darf man sehr gespannt sein, wie es weitergeht. Potenziell natürlich ein relativ prominenter Markt, vor allem, oder ein wohlhabender Markt, vor allem, wenn man sich wirklich dann dazu mausern kann, das Team der Schweiz zu sein. Wenn sich wirklich die gesamte Schweiz...
Zumal ja auch, sag ich mal, die Schweizer dafür bekannt sind, dass sie ordentlich Kohle haben, verglichen mit dem Euro.
Ja.
So, also...
Also die letzten Jahre auch wirklich ein echt anständiges Budget gehabt, im großen Fußballstadion gespielt, in dem ja Oyonnax auch schon gespielt hat. Vielleicht auch das eine Situation, wo der ein oder andere Espoir von Oyonnax, die ja ein ganz anständiges Jugend-Setup haben, in Fairness vielleicht ohne umziehen zu müssen, eine Menge Spielzeit bekommen könnte. Auch in der Region generell ist ja Oyonnax nicht der einzige Verein, wo man keine langen Fahrzeiten nach Genf oder in die Schweiz hat. Aus Grenoble, das ist jetzt auch nicht die Riesenstrecke. Ne? Das kann man sich schon, kann man echt gespannt sein, wie es da weitergeht. Die große Frage wäre natürlich, was passiert, sollten sie tatsächlich irgendwann mal an Türen der Pro D2 klopfen? Nicht, dass ich jetzt dran glaube, dass es innerhalb der nächsten 5 Jahre passiert, aber aktuell laut Reglement dürften sie ja gar nicht aufsteigen in die Pro D2, denn laut LNR-Statuten, die Regel haben sie ja für Biarritz extra geändert, muss der Vereinssitz in Frankreich sein. Daher, darf man da gespannt sein, wie es da weitergeht. Aber die ausgesprochene Ambition des Vereins ist natürlich Pro D2. Und daher ist das vielleicht dann ein Thema, über das wir reden, wenn wir da angekommen sind. Ansonsten war es das tatsächlich von heute.
Ja, hat mir viel Spaß gemacht, das erstmal live hier zusammen aufzunehmen. Ich hoffe euch natürlich auch. Feedback könnt ihr uns wie immer online schreiben, über Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse.
info@bleublancrugby.de.
Und mit diesen Worten gebe ich ab und verabschiede mich. Viel Spaß beim Champions League Finale heute Abend. Und
bis dahin.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.